Guten Morgen und hallo zuerst zu Ihnen nach Hause an den Bildschirmen, aber ein ganz, ganz besonderes Guten Morgen und hallo an alle, die heute hier sind, an alle im großen Saal, im kleinen Saal, unten vor der Leinwand, in den verschiedensten Räumen hier. Wir freuen uns echt riesig, dass wir hier jetzt zusammen sein können.
Ja, und dass wir gemeinsam heute den Abschluss unserer Jesuswoche hier in diesem Gottesdienst zusammen feiern können. Ich bin mir sicher, dass die Jesuswoche für viele von uns eine besondere Woche war. Für uns als Team war sie das auf jeden Fall.
Ja, wir haben gemeinsam Gott als den Gepäckträger, nein, zuerst Gott als den Drehbuchautor entdeckt.
Ihn als Überraschungsgast kennengelernt.
Vielleicht hat er sich zu Ihnen an den Brunnenrand gesetzt.
Oder wurde zum absolut verlässlichen Rettungsanker.
Und dann zum Gepäckträger unseres Ballastes.
Genau, und heute heißt es Gott der Grenzgänger.
Es mag vielleicht jetzt das Ende der Jesuswoche sein, aber vielleicht war es für Sie der Anfang von was ganz Neuem, weil Sie sich für Jesus entschieden haben und Jesus in Ihr Leben kam oder weil Sie sich das erste Mal angefangen haben, über diese Entscheidung Gedanken zu machen.
Ja, und auch wenn diese Woche zu Ende geht, ist es doch genial zu wissen, dass Jesus einfach mitgeht, dass Jesus bei Ihnen im Wohnzimmer weiterhin sein wird, dass er mit zur Arbeit gehen wird, dass er uns bei den Stürmen beistehen wird und dass er noch ganz, ganz viele Überraschungen für uns offen hat.
Und so die Jesuswoche weitergeht, es werden Wochen, Monate, Jahre und ein ganzes Leben.
Und dafür möchte ich ihm danken, ich möchte gern beten. Ach, Herr Jesus, wir blicken so gerne zurück und wir danken dir, dass du für uns einfach alles bist. Ja, dass du für uns, dass du mit uns gehst, dass du mit uns bist, dass du unser Fundament bist. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du auch heute den Gottesdienst gebrauchst, um uns zu erreichen, dass du unsere Herzen öffnest für dich, für dein Wort, für das, was du uns zu sagen hast. Und Herr, ich weiß nicht, wo jetzt jeder gerade sitzt. Ich sehe hier die Leute sitzen und ich weiß nicht, wer alles dazu schaltet, aber ich bitte dich, dass du uns, ja, dass du uns segnest, dass du zu uns sprichst und Herr, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass wir mit dir leben. Danke dir. Amen.
Für alle, die heute hier sind, ist es ja auch ein Stück weit Blick hinter die Kulissen der Jesuswoche. Es sah zwar ein bisschen anders aus letzte Woche, aber trotzdem, Sie sehen die Kameraleute, die Technik und wie es so dahinter aussieht. Eine Gruppe, die die ganze Zeit dabei war, sehen wir trotzdem nicht. Und das waren die Beter. Für mich persönlich mit die Hauptakteure dieser Woche.
Ja, und sowohl in den Vorbereitungen als auch während der Woche jetzt haben ganz, ganz viele Menschen für die Jesuswoche gebetet. Alleine hier auf der Höhe waren parallel zu den Livestreams oder zu den Streams hier 1 bis 2 Gruppen in den Nebenräumen, die parallel gebetet haben.
Wir sind sehr, sehr dankbar dafür und freuen uns, dass wir spontan da noch ein bisschen genauer reingucken können. Bärbel, du hast dich bereit erklärt. Du warst nämlich auch an den Abenden da bei den Betern und ich finde es total schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Ja, warum ist Gebet so wichtig?
Ja, ich würde es mal mit einer Gegenfrage beantworten. Warum ist ein Gespräch, warum ist Reden in einer Beziehung so wichtig? Für mich persönlich ist Reden nichts anderes als mit einem guten Freund, mit einem Partner. Jesus möchte mit uns so gerne Beziehung eingehen und für mich ist, wie gesagt, Reden nichts anderes. Ich kann ihm alles erzählen, ich kann die alltäglichsten Dinge mit ihm besprechen, aber auch ganz tiefe Nöte und auch Dinge, die mich freuen, die gut gelungen sind, ihm dankbar sein für das, was Gutes in meinem Leben ist. Und da, wo wir aufhören, miteinander zu reden, ja, da entfremden wir uns ja auch. Und das wissen wir aus unseren menschlichen Beziehungen und nichts anderes ist es bei Gott. Wenn wir aufhören, mit ihm zu reden, dann ja, passiert es ganz schnell, dass er uns fremd wird, dass wir ihm fremd werden. Und deshalb ist Gebet für mich persönlich so, so wichtig. Und jetzt vielleicht in Bezug auf die Jesuswoche, warum ist Gebet dafür so wichtig? Da hilft mir ein Vers aus dem Neuen Testament. Den finde ich so genial. Da heißt es nämlich, bittet für alle Menschen. Das sagt uns Gott. Und da steht bittet zuallererst für alle Menschen. und bittet für sie und dankt auch für sie. Da steht nicht, wenn ihr das und das und das schon erledigt habt, dann betet noch, sondern da steht zuallererst betet. Und das haben wir auch für die Jesuswoche so erlebt. Das Gebet war das, was am Anfang stand und was die Grundlage war. Und ohne das Gebet würde diese Jesuswoche oder hätte sie nicht so funktioniert. Mhm. Und da ist alle unsere Bemühungen eigentlich umsonst, wenn wir nicht Jesus mit einbeziehen.
Ja.
Und deshalb war es eben auch für uns so wichtig, während der Veranstaltung für euch zu beten und einfach im Gebet für euch einzustehen und für andere Menschen.
Das haben wir gemerkt. Und wie lief sowas ganz praktisch ab?
Ja, also wir haben das in verschiedene Blöcke aufgeteilt. Zuerst war uns wichtig, auch Gott zu danken für das, was gut lief und auch uns bewusst zu machen, wie gut wir es eigentlich haben, trotz aller äußeren Umstände, die wir im Moment haben. Trotz allem, was uns schwerfällt, ja, und auch einfach sich immer wieder bewusst zu machen, wie viel Gutes einem Gott trotzdem tut. Und dann haben wir auch für alle Arbeitsbereiche der Jesuswoche gebetet, also für euch als Moderatorin, für die Predigt, für die Technik, die Musiker und so weiter. Genau, und zum Schluss war uns aber auch immer noch wichtig, für den Ort hier zu beten, für Karlsbad, auch für unser Land. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir an einem Ort leben, wo wir in Sicherheit sind, wo es uns so gut geht, wo wir so viele Möglichkeiten haben. Und auch das war uns sehr wichtig, nochmal im Gebet mit einzubringen.
Und eine Stunde zu beten, das ist ja schon recht lang. Das mag für viele vielleicht oder für manche vielleicht befremdlich sein. Wie hast du das erlebt?
Also ehrlich gesagt bin ich sehr spontan zu dieser Gebetsgruppe dazugekommen und dachte, naja, ich gehe mal am ersten Abend dazu und schau mal. Aber es war für mich persönlich so eine Bereicherung, weil wir so eine intensive Gemeinschaft erlebt haben. Wenn man in der Gruppe betet oder mit anderen Menschen zusammen, dann klingt man sich gedanklich ja auch in die Anliegen der anderen mit ein. Und das ist nochmal eine ganz besondere Form der Gemeinschaft. Und ich habe es auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir so wenig Kontakte haben, als ganz, ganz besonders wertvoll erlebt, sich im Gebet miteinander zu verbinden.
Du hast es eben schon gesagt, wir leben hier in einem Land, da können wir ganz offen über unseren Glauben reden, einfach eine Jesuswoche veranstalten, ohne schlimme Konsequenzen befürchten zu müssen. Das sieht in anderen Ländern anders aus, da geht es Christen anders und das hat auch was mit deinem Herzensanliegen in Bezug auf Gebet zu tun.
Ja, genau, also eins meiner großen Herzensanliegen ist, Menschen zu helfen oder sie zu unterstützen, die an Jesus glauben, aber dafür ganz viele Nachteile haben oder die auch ja um Leib und Leben fürchten müssen, für diesen täglichen Überlebenskampf ist, weil sie an Jesus glauben. Es gibt viele Länder, da werden Christen verfolgt und ja einfach benachteiligt, ganz schlimm. Und vor einigen Jahren habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe mich immer gefragt, wie können wir ihnen helfen? Es ist nicht damit getan, ein paar Euros irgendwo hinzuschicken. Und das signalisieren sie uns auch immer wieder. Das Allerwichtigste, was ihr für uns tun könnt, ist zu beten. Und deshalb hat das Gebet für andere Menschen für mich einen ganz besonderen Stellenwert bekommen und habe dann aber auch festgestellt, ich muss nicht in andere Länder reisen, um für Menschen zu beten, sondern ich kann das hier in meinem Alltag tun. Ich kann das beim Spazierengehen machen, ich kann das bei der Kassiererin im Supermarkt machen, einfach wenn ich Begegnungen habe, für andere Menschen zu beten, weil Gott möchte, dass wir für andere Menschen beten, weil er einfach möchte, dass er eine Beziehung zu ihnen aufbauen kann.
Bärbel, jetzt eine letzte Frage. Was ist dir ein wichtiges Gebetsanliegen über die Jesuswoche hinaus?
Dass Menschen anfangen zu beten. Also ja, ich wünsche mir das sehr. Natürlich ist unser größtes Anliegen mit der Jesuswoche, dass Menschen ja Jesus kennenlernen und ein Ja zu ihm finden. Und da gehört es einfach auch dazu, dass man anfängt, miteinander zu reden, wie in einer Freundschaft auch oder in einer Beziehung zu anderen Menschen. Wenn man sich kennenlernt, muss man sich durch Gespräch, Kommunikation kennenlernen. Und so ist es bei Jesus auch. Das ist am Anfang ein bisschen befremdlich und kostet einen vielleicht ein bisschen Überwindung. Aber je länger und je öfter man das macht, desto selbstverständlicher und natürlicher wird es auch. Und das wünsche ich mir einfach. Und ich wünsche mir auch, dass die vielleicht ein bisschen abgekommen sind vom Gebet, weil sie da nichts mehr mit anfangen können, dass sie auch wieder neu anfangen. Das ist so wichtig. Und Gott hat uns so oft auch in der Bibel versprochen, wenn wir anfangen, nach ihm zu fragen und mit ihm zu reden, dass er das nicht einfach überhören wird.
Vielen Dank. Danke für deine Einblicke in die Nebenräume hier während der Jesuswoche, aber auch über den Tellerrand hinaus, dass wir nicht nur bei uns bleiben und unseren Anliegen. Vielen Dank, dass du so spontan hier warst. Ja,
gerne.
Danke. Und zum Abschluss unserer Jesuswoche wollen wir noch einmal miteinander auf einen Bibeltext hören, wo es zu einer ganz besonderen Begegnung mit Jesus kommt. Und ich möchte gerne heute Morgen Ihnen aus dem Matthäusevangelium einige Verse lesen, aus Matthäus 9. Und dort sind es die Verse 9 bis 13, in denen von dieser Begegnung besonders gesprochen wird. Es heißt dort: Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, und der hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ahnen Sie es? Vielleicht ahnen Sie es ja, wenn ich Ihnen aus dem Matthäusevangelium gelesen habe. Und Sie hören heute Morgen von einer Person, die Matthäus heißt. Sie sind auf der richtigen Spur. Sie sind tatsächlich auf der richtigen Spur. Dieser Matthäus des Matthäusevangeliums hieß ursprünglich gar nicht Matthäus. Das ist der Name, den er erst später bekommen hat. Sein eigentlicher Name, so erfahren wir aus den anderen Evangelien, aus dem Markus- und aus dem Lukas-Evangelium, hieß Levi. Levi, der Sohn des Alpheus. Und dieser Levi, der Sohn des Alpheus, bekam später, ja, Sie ahnen es schon, als er zum Glauben an Jesus Christus kam, da bekam er den Namen Matthäus, unter dem er dann weltweit bekannt, zumindest Christen bekannt geworden ist, ganz eindeutig. Dieser Matthäus, der ursprünglich ein Steuerfachmann und ein Finanzfachmann war, wie wir ja sehr deutlich hören und lesen, wenn er als Zollbeamter dort gearbeitet hat, dieser Matthäus, der war der Apostel Matthäus. Er stand nachher auf der Liste, er war einer von den 12 Aposteln. Und tatsächlich, er ist der Autor des Matthäusevangeliums. Von da kommen wir hier im Matthäusevangelium an eine unglaubliche Passage heran, das ist klar. Die Passage, an die wir herankommen, ist, dass der Autor des Matthäusevangeliums von sich selbst berichtet. Er erzählt von sich, er erzählt seine Geschichte. Das ist ja komplett was anderes, ob ich von irgendeiner Erfahrung berichte, von irgendwelchen Akteuren, die irgendeine Erfahrung gemacht haben, oder ob ich mich selbst zum Thema machen kann. Ja, eigentlich doch nicht ganz sich selbst zum Thema. Er macht Jesus zum Thema seines Lebens. Hier erzählt uns Matthäus, wie er selber Jesus begegnet ist. Schätzungsweise rund 30 Jahre später fand das ja erst statt, dass der Mann schon viele, 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 viele Jahre mit diesem Jesus unterwegs war. Und dann noch einmal, als er aufgefordert wird, das Matthäus-Evangelium zu schreiben, noch einmal seine eigene Rolle da ihm vor Augen tritt. Ihm, dem Zolleinnehmer, ihm, dem, der damals außerhalb von Kapernaum an dieser Zollstation sein Geld verdient hat. Gutes Geld, sehr viel Geld, vielleicht, nein, ziemlich sicher zu viel Geld verdient hat und eine ganz blöde, bescheuerte Rolle eingenommen hat. Wir hatten ja schon so einen Zollbeamten in diesen Tagen, diesen Zachäus. Sie wissen auch so ein klein bisschen Bescheid, dass diese Gruppe, die sich da eingelassen hat auf die römische Besatzungsmacht, auch sozial, gesellschaftlich, religiös, absolut in einem No-Go-Bereich tätig war. Und jetzt erlebt tatsächlich dieser Matthäus, dass Jesus zu ihm ganz persönlich kommt. Und das berichtet er uns hier in dieser kleinen Begegnung. Er hat es erlebt. Was war denn passiert? Was war denn geschehen? Und seht ihr, hier kommt dieses Thema von unserem heutigen Sonntag. Das Thema Gott der Grenzgänger. Jesus ist ein absoluter Grenzgänger. Nehmen Sie einmal dieses Bild und nutzen Sie es mal ganz neu. Er überschreitet nämlich Grenzen. Er bleibt nicht in dem Ressort, was ihm gehört, sondern er überschreitet die Grenzen, die bisher sein waren, und geht in Bereiche, wo er eigentlich nicht hingehört. Das haben wir ja in diesen Tagen immer wieder gemerkt. Da ist er auf der einen Seite doch im Himmel, da gehört er doch hin. Da wissen wir, das ist sein Ort. Da ist der Vater, da ist der Sohn, da ist der Geist, da ist die himmlische Welt mit allem, was dazugehört. Da gehört er hin. Und jetzt überschreitet er Grenzen. Die Grenzen, die er überschreitet, dieser Grenzgänger ist, dass er überhaupt da ist. Dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, das ist die absolute Grenzüberschreitung. Eigentlich gehören wir nicht zusammen. Wir sind Geschöpfe, wir sind menschlich, wir sind irdisch, wir sind sterblich, wir sind sündig. Wir sind so total anders als er. Und er kommt in unsere Welt. Er kommt in diese kleine Welt. Er geht dort am See Genezareth entlang, er ist da in Kapernaum, er kommt zu diesem Zollgebäude, er sieht den Matthäus dort sitzen und er greift in das Leben dieses Matthäus hinein. Er ist dieser Grenzgänger. Hier bekommt er nochmal eine andere Funktion. Vielleicht haben Sie im Text das gehört, Jesus gibt sich selbst diese Funktion. Er zitiert ja so ein Sprichwort, das Sprichwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist so eine allgemeine Lebensweisheit, wo wir alle nicken würden. Ja, ist ja auch richtig, klar. Und es ist er der, der in welcher Rolle ist. Er ist in der Rolle des Arztes. Matthäus braucht einen Arzt. Und würde Matthäus sagen, natürlich, äußerlich war ich recht fit. Also ich brauchte jetzt nicht unbedingt einen Arzt, einen Mediziner. Aber ich habe, so würde ihn Matthäus sagen, ich hatte eine ganz bescheuerte Krankheit. Ich hatte eine ganz bescheuerte Krankheit. Die bescheuerte Krankheit, die ich hatte, die wird in unserem Text, Matthäus schreibt von sich, die wird in unserem Text dreimal mit der gleichen Vokabel benannt. Ich hatte nämlich mit der Sünde zu tun. Und sagen Sie, Sünde und Krankheit, das sind ja zwei Paar Stiefel, aber der Gedankengang, der dahinter steckt, ist, so wie eine Krankheit mein Leben lähmen kann, so wie eine Krankheit mich einschränken kann, so wie eine Krankheit mich reduziert, wie eine Krankheit letztendlich das Leben wegnimmt und zum Tod führen kann. So ist es mit dieser bescheuerten Krankheit, die hier Matthäus als Sünde definiert. Sünde, dieses Wort, ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können, das ist ja so ein Verharmlosungswort. Wir sind alle kleine Sünderlein, machen mal da einen kleinen Fehler und sagen da mal eine kleine Unwahrheit, lassen da mal ein bisschen was mitgehen, haben ab und zu mal eine blöde Formulierung, einen doofen Gedanken, aber eigentlich sind wir doch alle nett und hübsch und unaufgeregt. Und Matthäus sagt, nein, ich hatte eine ganz bescheuerte Krankheit. Diese Krankheit, ich habe es ja immer stärker gewusst, würde Matthäus ihnen sagen. Ich habe ja gesehen, wie die Leute sich von mir distanzieren. Und ich konnte sie sogar in einer stillen Stunde verstehen, wenn ich mal mein Leben reflektiert habe. So wie ich mich ihnen gegenüber verhalten habe, das geht nicht. Und so wie ich mich Gott gegenüber verhalten habe, das haut nicht hin. Und so war diesem Mann immer mehr klar, das ganze Mischmasch aus Zerstörung, aus Trennung, aus Unfähigkeit, so zu leben, wie das Gott eigentlich möchte, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und deswegen brauchte er diesen Grenzgänger. Er brauchte diesen Grenzgänger. Und wenn Jesus hier als Grenzgänger auftritt, dann bringt dieser Jesus tatsächlich ein faszinierendes Medikament mit. Ein Medikament, das sind alle Stoffe, die wir auf dieser Seite der Erde produzieren können, ein Klacks dagegen. Er bringt ein phänomenales Medikament mit. Ein Medikament, das von der Sünde befreit. Dieses Medikament ist nicht irgendwas, was man von ihm kriegt. Dieses Medikament ist, das ist er selber. In seiner Person bringt er ein Medikament mit, das mit ihm selber zu tun hat. Er ist dieser Arzt in Person. Er ist gleichzeitig nicht nur der, der eine Diagnose stellt oder nicht nur eine Therapie verordnet, sondern er ist in seiner Person das Medikament. Wir haben in diesen Tagen versucht, das ein wenig deutlich zu machen, wie dieses Medikament Jesus funktioniert. Dass er tatsächlich, dieser Grenzgänger, sein Leben gelassen hat, indem er gestorben ist, stellvertretend gestorben ist für die ganzen Menschen aller Zeiten. Er wollte diese Krankheit, diese bescheuerte Krankheit, diese Sünde, diese Trennung zwischen Menschen und Gott, er wollte sie endlich lösen. Und in seiner unendlichen Liebe hat er das getan und ist das Leben der Menschen eingetreten. Er hat dieses Medikament in die Welt hineingebracht. Und jetzt werden die Menschen, die dieses Medikament, die diese Person, die diesen Jesus in ihr Leben aufnehmen, sie werden geheilt. Sie werden tatsächlich geheilt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Kann uns später ein anderer Evangelist, kann uns später Johannes sagen. Und so können Menschen zu Jesus kommen und ihre Krankheit, ihre Sünde, ihre Trennung von Gott loswerden. Sie können eine Beziehung eintreten zu diesem Arzt, zu diesem Heiland und mit ihm leben. Ihre Lebenszeiten, ihre ganz normalen irdischen Lebenszeiten mit allem, was dazugehört. Aber vor allem, indem diese bescheuerte Krankheit weg ist, kann ich in die Ewigkeit hinein. Bin ich himmelstauglich? Passe ich zu ihm, zu diesem Grenzgänger, der in mein kleines Leben hineingekommen ist? Und deswegen fasziniert uns ja auch in dieser Geschichte, dass Jesus nicht mal so eben am Zollhaus vorbeistreift und diesem Matthäus sich als Medikament anbietet, sondern dass er das gleich nachher dokumentiert, dass das Medikament gewirkt hat, dass es jetzt eine Beziehung gibt zwischen diesem unmöglichen Typ, diesem Matthäus, und seiner ganzen Berufsgenossenschaft und ihm, Jesus. Und deswegen sitzen die gemeinsam bei einem wunderschönen Abendessen zusammen. Ja, ich weiß, ohne Corona-Verordnung, ja, ich weiß, das ging, aber wie auch immer, das war möglich und die konnten da zusammensitzen und dokumentieren. Ja, wir gehören jetzt zusammen, ich, der Matthäus und Jesus in einem Haus. Wir sind jetzt zusammen. Dass das die das Medikament bisher noch nicht für sich genommen haben, unmöglich fanden, das hören wir auch. Dass sie sagten, das war doch dieser komische Typ, das war doch der mit der besteuerten Krankheit, das war doch der mit der Sünde. Ja, das auch. Und Matthäus verschweigt das gar nicht. Matthäus sagt noch in seinem letzten Vers das Wort von Jesus: Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich, Matthäus, war kein Gerechter. Ich bin gekommen, um Sünder, Kranke zu rufen. Das war ich. Und deswegen kam tatsächlich Jesus zu mir. Später setzt er sich dann tatsächlich auf die Liste. Nein, eigentlich ist das falsch. Er sagt, Gott hat mich auf die Liste gesetzt. Nur ein Kapitel später, in Matthäus 10, kann er, nämlich dieser Matthäus, davon berichten, dass Jesus tatsächlich ihn und 11 andere auserwählt hat, Apostel zu sein. Und noch in der Apostelliste im Matthäus-Evangelium spürt man ein klein wenig das Staunen, wenn man ganz genau liest. Es werden nämlich im Matthäus-Evangelium nicht nur einfach die 12 Namen genannt, sondern der Matthäus schiebt das auch ein klein wenig. Zum einen schiebt er sich deutlich nach hinten. Also er ist nicht gleich Nummer 1, erster Apostel Matthäus, sondern er schiebt sich da ins letzte Drittel. Und dann, als sein Name kommt, als sein Name auf der Liste auftaucht, da gibt er sich eine Zusatzangabe. Und die Zusatzangabe lautet: Matthäus, der Zöllner. Wir würden vielleicht sagen, Matthäus, der in Klammern Ex-Zöllner. Man spürt es noch, dass er sagt, das Staunen spürt man noch. Hallo, ich bin's, der Zöllner, ich der Zollbeamte, ich der Kranke, ich der Sünder, ich der mit dieser bescheuerten Krankheit Behaftete. Ich stehe auf der Liste, da gehöre ich doch eigentlich gar nicht hin. Da gehören die Gerechten hin, die Guten hin, die Tollen gehören hin. Nein, sagt Jesus, ich bin ja gerade gekommen als Arzt für die, die mich dringend brauchen und von ihrer bescheuerten Krankheit, von der Sünde befreit werden wollen und Gemeinschaft mit mir haben wollen, mit mir leben wollen. Und so kommt es, dass jetzt nicht hier Levi, der Zöllner, draufsteht, sondern Matthäus, der Zöllner. Was für ein schöner Name. Namen haben ja Bedeutung, Namen haben ja etwas in sich. Und jetzt heißt dieser Mann Gottesgeschenk. Also Matthäus ist das Gottesgeschenk. Und da sitzt er, das Gottesgeschenk. Er selbst empfindet es, dass er ein Riesengeschenk von Gott bekommen hat. Er hat ihn von dieser bescheuerten Krankheit befreit und ist als Grenzgänger in sein Leben hineingetreten. Und ja, fortan war der Matthäus auch ein unglaubliches Gottesgeschenk. Mann, was sehen wir Christen arm aus, wenn wir dieses Evangelium nicht hätten. 28 Kapitel von diesem Zöllner, 28 Kapitel Matthäus-Evangelium. Mann, was hat der Grenzgänger Jesus das Leben dieses Mannes umgekrempelt? Was würde Matthäus ihnen sagen? Matthäus würde sagen: Schäfer, du hast das ganz nett erklärt, aber du hast eine Sache noch nicht erklärt. Und die musst du noch sagen, selbst wenn dein innerer Countdown hier läuft. Nämlich, du hast vergessen, dass ich aufgestanden bin. Herr Matthias, du hast recht. Das stimmt natürlich. Das alles hättest du nicht erlebt. Das alles wäre komplett an dir vorbeigegangen. Das alles wäre nicht zur Wirklichkeit deines Lebens geworden, wenn du als der Grenzgänger angekommen bist, in deinem Zollgebäude sitzen geblieben wärst. Das heißt hier, Jesus sagt ihm, folge mir nach. Punkt. Da stand Matthäus auf. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Und Matthäus 30 Jahre später und 2000 Jahre später würde ihn sagen, das war mein Glück, dass ich damals aufgestanden bin und Jesus gefolgt bin. Und das ist die ganzen Jahrzehnte meines Lebens mein Glück gewesen, sagt ihn dieser Matthäus. Und er sagt ihnen, das wird in alle Ewigkeit mein Glück sein, dass ich aufgestanden bin und Jesus gefolgt bin. Dass ich nicht in meinem Alten geblieben bin. Dass ich nicht mit meiner bescheuerten Krankheit zurückgeblieben bin. Dass ich auf Jesus gesetzt habe. Dass ich Christ geworden bin. Dass ich eingestiegen bin. Das ist mein Glück. Ja, Matthäus, das muss man auf jeden Fall sagen. Dass man das vor Augen hat. Da steht der Grenzgänger Jesus vor ihrem Leben. Da tritt er in ihr Leben hinein und bietet ihnen sich als das Medikament des Lebens an, mit dem sie die bescheuertste Krankheit aller Zeiten loswerden können. Und möchte gerne mit ihnen Gemeinschaft haben in diesem Leben und in alle Ewigkeit. Und sagt ihnen hier, in mein kleines Leben hinein, komm, folge mir, komm, folge Jesus. Und Matthäus stand auf. Kann man heute aufstehen? Natürlich kann man aufstehen. Aufstehen zu Jesus hin. Und sagen, Herr Jesus, das will ich gern. Das will ich gern. Ich will nicht in meinem alten, gottlosen, gottfernen System bleiben. Ich will nicht in meiner bescheuerten Krankheit bleiben. Ich will dich in mein Leben hineinnehmen. Das kann man. Man kann aufstehen, indem man das sagt, indem man Kontakt sucht zu einem anderen Christen, indem man mit eigenen Worten das formuliert. Oder, so wie wir es in diesen Tagen gemacht haben und auch heute Vormittag ihn anbeten, man kann sich mit einklinken in ein vorformuliertes Gebet und mit diesem Gebet zum Ausdruck bringen, Herr Jesus, ich stehe auf. Ich bleibe nicht im Alten. Ich gehöre fort an dir. Ich bitte dich, komm in mein Leben als mein Arzt, heile mich von dieser bescheuerten Krankheit und komme du und bestimme fortan, komm du in mein Haus. Ich will dir, Herr Jesus, folgen. Und deswegen wollen wir auch heute Morgen Sie einladen, wenn das jetzt der Zeitpunkt ist, wo Sie endlich aufstehen sollten für Jesus, das Fest machen sollten für Jesus, dass Sie einfach die Worte, die ich hier vorne bete, für sich persönlich mitbeten. In aller Stille oder laut und deutlich, wie es ihnen auf dem Herzen ist, um zum Ausdruck zu bringen, ich gehöre fortan zu Jesus. Der Grenzgänger ist bei mir angekommen. Ich möchte gerne mit ihnen beten. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Gott segne Sie.